ARD. Wenn ich zu Hause am Klavier sitze, meine kleine Tochter, die Kleine kam mal angewankt und ich dachte, sie will mir zuhören. Was sie gemacht hat, ist einfach den Klavierdeckel zu, während ich gespielt habe. So viel zum Thema, das Klavierspiel beeindruckt jeden. Dem ist nicht so.
Klassik für Klugscheißer.
Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer. Eurem guten Freund oder eurer guten Freundin unter dem Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli, Hausfreundchen.
Komm du mir nach Hause, Freundchen.
Weißt du, was Hausfreundchen sind?
Also ich weiß, was ein Hausfreund ist.
Das sind Plätzchen.
Wirklich?
Das sind Plätzchen, backt meine Mama, ja, die heißen Hausfreundchen. Kein Witz.
Habe ich noch nie gehört und ich glaube es auch nicht, bis ich eins davon gegessen habe. Frau Knapp, Sie wissen, was zu tun ist. So, mein Name ist übrigens Lauri Reichert, by the way. Und bei dieser Gelegenheit fällt mir eins der vielen wahren Worte ein, die der Kaisergott, hab ihn selig, mal irgendwann gesprochen hat. Du weißt, was ich meine? Gute Freunde.
Kann niemand trennen.
Genau.
Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können. Füreinander da zu sein.
Und da muss ich natürlich jetzt auch persönlich nachfragen, wenn du schon so wunderschön Freundschaftslieder intonieren kannst. Uli, hast du viele Freunde?
Ja, also in der Tat. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich viele Freunde habe. Und es liegt unter anderem daran, dass ich, glaube, lang nicht umziehen musste. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, mit dem war ich schon im Kindergarten, dann in der Grundschule in derselben Klasse. Im Gymnasium saßen wir teilweise nebeneinander. Der Gabriel, mittlerweile weniger Kontakt oder gar keinen, aber trotzdem Freundschaft immer noch intakt, würde ich sagen. Und wenn ich dann so zurückgucke, dann sind von überall eigentlich Freunde geblieben. Also von der Schule, von der Pfarrjugend, von der Basketballmannschaft, von der Zeit im Studentenwohnheim, die Ausbildung zum Journalisten. Auch da sind gute Freundschaften entstanden. Also irgendwie in jeder Phase meines Lebens habe ich tolle Leute kennengelernt, mit denen ich zum Teil immer noch befreundet bin. Wie ist es bei dir, Lauri?
Ja, habe ich mich auch schon öfter mal gefragt, vor allem auch in letzter Zeit. Ich kenne natürlich sehr viele Menschen, das kennst du vermutlich auch, das bringt unser Job so mit sich. Und ich habe auch enge Freunde, muss ich tatsächlich sagen, aber das sind nicht super viele. Dafür sind die wenigen sehr, sehr enge Freunde. Das merke ich immer daran, dass ich zum Beispiel schon seit Jahren eigentlich nicht mehr da wohne, wo eigentlich alle anderen wohnen. Ich bin wieder Richtung Heimat gezogen, vor vielen Jahren schon. Und sehe diese Menschen teilweise sehr, sehr lange nicht. Aber jedes Mal, wenn ich sie dann wieder treffe, dann ist es eigentlich immer genauso wie früher. Das braucht irgendwie kein Warmlaufen. Und auch wenn was wäre, weiß ich genau, könnte ich jederzeit jemanden anrufen und mich würde jemand rausboxen oder abholen oder keine Ahnung. Oder Lösegeld bezahlen.
Ja, das geht mir auch so. Also bei den engsten Freunden ist es so, man braucht keine Anlaufzeit. Man versteht sich sofort. Es läuft einfach von Beginn an.
Genau.
Auch in der Musik. Da gibt's und da gab's natürlich enge Freundschaften. Denken wir an Johannes Brahms und die Schumanns. Clara, die vom 100-Mark-Schein, und Robert Schumann. Das war eine tolle Dreier-Crew.
So.
Oder in der Literatur und Poesie, die beiden Dichterfürsten Schiller und Goethe. Das war eine tolle Zweier-Crew.
Stimmt, die sind auch viel miteinander rumgehangen. Oder, ja, Freundschaften gibt's natürlich auch in der Popgeschichte. Da gibt's ja teilweise auch schon fast absurde Freundschaftspaare. Ich denke nur an einen schwulen Megastar und einen früher mal homophob rappenden, krassen Typen aus Detroit, Elton John und Eminem. Die beiden sind wirklich sehr enge Freunde. Elton John hat Eminem auch mal aus einer sehr, sehr dunklen Phase rausgeholfen. Und die beiden sind tatsächlich sehr, sehr eng befreundet, machen auch Musik zusammen.
Alkohol und Drogen bei Eminem, ja. Und da kannte sich Elton John ziemlich gut aus und konnte ihm helfen. Gibt natürlich noch andere enge Freundschaften in der Popmusik, zum Beispiel zwischen Michael Jackson und Paul McCartney. Die waren auch sehr gut befreundet, haben einige Songs zusammen aufgenommen, aber dann, als es um Kohle und Musikrechte ging, haben sie sich arg zerstritten.
Michael Jackson und Paul McCartney hier zusammen mit This Girl Is Mine aus dem Jahr 1982. Und das sind auch zwei Künstler, die miteinander befreundet waren. Ja, und dann ist irgendwie die Kunst und vor allem auch das Geschäft dazwischen gekommen. Und dann war plötzlich Trouble in Paradise. Und eine ganz ähnliche Story haben wir heute auch für euch. Allerdings natürlich, wie unser Name schon sagt, aus der Welt der klassischen Musik. Wir heißen nicht ganz ohne Grund Klassik für Klugscheißer und deswegen bei uns heute eine der berühmtesten und engsten Freundschaften der Klassik und übrigens auch gossipmäßig gibt die so einiges her, die Bromance zwischen dem zarten polnischen Künstlerseelchen Frédéric Chopin und dem fliegehaarigen Tastengott und auch Ladiesman Franz Liszt. Und es gibt und gab natürlich diese berühmten Künstlerfreundschaften, wo es immer darum ging, sich vor allem irgendwie ordentlich nach Feierabend zuzulöten. Und ich bin mir auch sicher, dass Liszt und Chopin hin und wieder gemeinsam in der Kneipe waren. Aber sie hatten halt vor allem auch in der Kunst großen Einfluss aufeinander.
Beide waren sehr virtuose Pianisten. Sie haben dazu in derselben Stadt gelebt, also in Paris damals. Sie waren ja auf gewisse Weise Konkurrenten und beide haben komponiert. Sind aber ziemlich cool damit umgegangen, zumindest am Anfang. Sie galten sogar für ein paar Jahre lang als unzertrennlich. Was die Freundschaft von den beiden ausgemacht hat und woran diese Freundschaft dann letztlich zerbrochen ist, darum geht es diesmal bei uns bei Klassik für Klugscheißer. Und ich kann nur andeuten, dass dabei auch die ein oder andere Frau eine Rolle gespielt hat.
Ziemlich sicher ist jedenfalls, dass sie sich sehr, sehr gut gefunden haben als Menschen, aber eben auch als Künstler. Jetzt war der eine Ungar, Franz Liszt, Chopin, der kam aus Polen. Der französische Nachname kommt vom Herrn Papa, der war französischer Abstammung. Aber Chopin war Zeit seines Lebens im Herzen Pole. Er hat sich immer als Pole gesehen, auch wenn er dann in Frankreich natürlich gelebt hat. Aber beide haben nicht daheim in Ungarn oder Polen gelebt, sondern eben in Paris, wo auch sonst zur damaligen Zeit, also zur Zeit der Romantik im 19. Jahrhundert, Paris einfach die Stadt der Künstler war und was natürlich auch sehr förderlich war für ihre Freundschaft, die beiden waren praktisch gleich alt. Also Chopin ist 1810 auf die Welt gekommen, Franz Liszt 1,5 Jahre später, aber bei allen Gemeinsamkeiten, die die beiden so hatten, also gleich alt und beide irgendwie aus dem Ausland nach Frankreich gekommen und beide natürlich ungeheuer talentiert, waren die beiden auf den ersten Blick auch total verschieden. Also ich würde vorschlagen, Uli, das hatten wir vorher auch so abgesprochen, du stellst jetzt mal kurz den Franzi vor, ich übernehme dann den Frederik, dass wir mal so ein grobes Bild nochmal bekommen von den beiden Persönlichkeiten und warum die vor allem auch so unterschiedlich waren.
Jawohl, Franz Liszt stammt aus Ungarn, der hat Dampf bis hin zum Feuer, kann man sagen, und so hat er auch Klavier gespielt. Energisch, laut und immer mal wieder so dermaßen brutal, dass er in seinem Leben mehrere Konzertflügel zerdonnert hat. Das musst du dir mal vorstellen.
Ja. Einfach das sind dicke Seile, die man da durchreißen muss.
Ja, mit brachialer Gewalt hat er das Ding kaputt gespielt. Schon ein bisschen Rockstar. Und er war auch ein Rockstar, da komme ich gleich dazu. Er gilt als Tastenlöwe und Paganini des Klaviers. Also ihr wisst schon, Niccolo Paganini, der Teufelsgeiger, der kam bei uns ja schon öfter vor. Nicht zu verwechseln mit Panini. Das sind diese Teufelskerle aus Italien mit den Fußballbildchen. Franz Liszt ist eine Klavierrampensau und er braucht die Bühne und auch die Triumphe, die er darauf feiert. Es gibt im 19. Jahrhundert so eine regelrechte Listomanie. A Listomania, think let's but see it grow, like a ride, like a rider, not easily offended, not how to let it go, from a mess to the masses. Phoenix singen von der Listomania und wir haben ja auch schon mal in einer früheren Folge davon erzählt. Und ich weiß, dass wir es schon getan haben und ich erzähle es nochmal, weil ich es einfach so herrlich finde. Franz Liszt ist nämlich eine Art Popstar, sowas wie Harry Styles heute, würde ich sagen. Es gibt damals schon Liszt-Merch, also Fanartikel mit dem Typen drauf, Liszt-Schnupfdosen, Liszt-Bonbons, Handschuhe mit Liszt-Bild drauf. Der Typ ist so begehrt. Es soll damals Frauen geben, die sogar Zigarettenstummel von ihm sammeln und die dann vom Busen baumeln lassen.
Vom Busen baumeln? Ganz kurz, wie geht das? Ich hab gerade kein Bild.
Ja, die machen sich halt eine Kette draus und da sind dann, ja, jetzt hast du gleich ein Bild im Kopf, sie nehmen einfach diese Zigarettenstummel.
Das stinkt doch wie diese Sau.
Ja, mein Gott, da musst du drüber stehen, wenn du ein richtiger Groovy bist oder Fan bist, genau. Dann baust du dir halt daraus eine Kette und lässt sie halt von deiner Brust baumeln. Das ist aber nicht meine Lieblingsgeschichte, sondern die nächste ist es. Viele Frauen wollen damals eine Locke von Franz Liszt haben. Er hat nämlich viele Haare, so eine richtig schöne Künstlermähne. Nur irgendwann gehen halt auch Liszt die Haare aus. Also wendet er eine, Liszt an. Er kauft sich einen Hund. der Hund. Und ich glaube, manche Frauen konnten nicht wissen, was sie da plötzlich als Fanartikel hatten. Keine echte Listlocke.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, er hat sich diesen Hund angeschafft, um sich dann eben von dem die Haare zu borgen und die dann zu verschicken als seine eigenen, weil der so viele Anfragen bekommen hat.
Ja klar,
also da hätte er nach wie vor viele Haare haben können, aber das wäre innerhalb von einer Woche, wäre der Glatzer gewesen.
Ja, allerdings. Er hat es aber auch ausgenutzt. Also er war ein Frauenheld, er kam gut an und er hat es ausgelebt. Und so klingt auch seine Musik. Das ist die Etüde D-Moll von Franz Liszt, gespielt von Michel D'Alberto.
Und jetzt kommen wir zu seinem guten Freund, aber eben auch so ein bisschen innerem Gegenteil, Frédéric Chopin. Wenn Liszt der Tastenlöwe war, dann war Chopin eher so das Tastenreh, würde ich mal sagen. Also er war eher so ein schüchterner, ein bisschen ein weicherer Typ. Liszt, hast du ja gerade auch schon gesagt, war so der große Socializer. Oh Gott. Ja, du weißt, was ich damit sagen will.
Wie so ein Bambi über den Flügel hüpft.
Ja, so ein bisschen. Bisschen verhuscht.
Ja.
Weißt du, Liszt war auf der einen Seite so der große Socializer, der Rockstar, der Partys geschmissen und hat keine ausgelassen, also Partys. Und links und rechts hatte er dann irgendwie einen Fan auf dem Schoß. Chopin war da eher still und schüchtern und menschenscheu, eben ein kleines Reh. Und ein ganz großes Thema bei Chopin war, das mit seiner Schüchternheit ging so weit, dass er eigentlich auch nicht auftreten wollte. Was krasses als weltberühmter Pianist. Er hatte wahnsinniges Lampenfieber, da haben wir übrigens auch schon mal drüber gesprochen, hier bei Klassik für Klugscheißer. Er hat das Rampenlicht geradezu gehasst. Und deswegen hat Chopin insgesamt in seinem Leben nur 50 Konzerte gespielt. Eins davon immerhin in Bayern, nämlich in München. Aber ja, das muss man sich mal vorstellen. Als weltberühmter Pianist Frédéric Chopin nur 50 Konzerte zu spielen insgesamt, das schaffen andere in einem halben Jahr. Und wenn er dann mal gespielt hat, dann nur total leise, ganz zart. Er hat die Tasten kaum berührt und quasi am Klavier geflüstert, im Gegensatz zu Liszt, der immer geplärrt hat, auch am Klavier. Chopin hat dafür immer lieber unterrichtet, als live zu spielen. Und dazu passt auch, er hat die Instrumente von Camille Pleyel geliebt. Also das ist so ein Instrumentenbauer, der dafür bekannt war, dass er einen sehr, sehr silbrigen, zarten Klang in seine Instrumente eingebaut hat. Und ja, so war er am Ende auch selber als Person in seinem Verhalten. Er war zart, er war blass, anmutig, vornehm. Also wie das Reh, von dem ich gerade gesprochen habe. Und so klingt auch seine Musik natürlich. Also hier ein gutes Beispiel für die Zartheit seiner Stücke. Frédéric Chopin mit seiner Nocturne in B-Moll haben wir da gerade gehört. Beziehungsweise Chopin haben wir nicht gehört, der hat nicht so gerne gespielt, sondern Amir Katz saß am Klavier.
So zart wie das Gemüt von Chopin war, so zart war ja auch leider sein Immunsystem. Er war ja mal auf Mallorca und wahrscheinlich sogar der erste Malle-Tourist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Einer der ersten, ja. er hat die erste Fährverbindung, die es damals zwischen Mallorca und dem Festland gab, genutzt, um damals da mit seiner Freundin George Sand und ihren Kindern hinzugehen für längere Zeit, weil er halt gehofft hat, da was gegen seine Lungenkrankheit tun zu können. Aber das Wetter war dann am Ende da so schlimm und so feucht und das Haus, in dem sie da gewohnt haben, das war so kalt und ist irgendwie nicht warm geworden, dass er da eigentlich noch kränker geworden ist. Könnt ihr alles nachhören in unserer Folge Nummer 11. Wandern, Fahren, Fliegen heißt die. Und ja, wie du gerade gesagt hast, Chopin war eben nicht nur ein bisschen zart und zerbrechlich, sondern halt auch dauernd krank. Er hatte, Gott, was der alles hatte. Er hatte sicherlich Rheuma und Tuberkulose. Er hatte eine Lungenentzündung. Und er ist ja am Ende auch sehr früh gestorben, wahrscheinlich an den Folgen dieser Tuberkulose, mit der er jahrelang unter anderem eben auch auf Mallorca gekämpft hat. Aber so fragil der gute Chopin war und so kränklich, so talentiert war er halt auf der anderen Seite auch. Und diese Kombination, die hat was mit den Leuten gemacht, vor allem auch mit manchen Frauen, weil er eben so eine gewisse Schutzbedürftigkeit ausgestrahlt hat. Das hat viele Frauen angezogen, aber nicht aus, denn Chopin ist da immer nicht so richtig viel drauf eingegangen, wie zum Beispiel Franz Liszt. Der hat nämlich rumgebumst, wie man in der Fachsprache sagt, Chopin nicht. Der hat sich da vornehm zurückgehalten, das war gar nicht seine Art. Liszt hat da nichts ausgelassen.
Das Potenzial zum Frauenschwarm, das hatten sie beide, hat auch verschiedene Art und Weisen und sie haben es auch unterschiedlich genutzt.
Genau, wenn man also das so sagen will. Ich meine, Gelegenheiten hatten beide eine Menge, wenn wir nochmal bei den Frauengeschichten sind. Aber ja, sie waren halt auch feste Bestandteile der Pariser Szene. Das heißt, sie waren beide, wie das damals so üblich war, in den feinen Pariser Salons unterwegs. Da sind die ganzen Adligen rumgehangen. Ja, da ist die gesamte gesellschaftliche Elite zusammengekommen. Es wurde gegessen, es wurde viel getrunken, es wurde geredet und es wurde eben auch Musik gemacht da. Und da waren die beiden natürlich die Attraktion. Stell dir mal irgendwie vor, du machst eine Party und du hast irgendwie Liszt und Chopin zu Gast. Und dann sind die beiden irgendwann besoffen und dann spielen sie am Flügel noch einen auf und improvisieren um die Wette. Und alle stehen drumrum und kriegen die Münder nicht mehr zu. Also viel mehr geht ja nicht. Und ich sag's gerne nochmal, aber das hat Eindruck geschunden. Das hat die Groupies angezogen, weil ja, die beiden waren coole Typen, sehr unterschiedlich, aber besondere Charaktere. Und sie waren halt einfach verdammt talentierte junge Virtuosen, die verdammt gut Klavier spielen konnten. Eine explosive Mischung.
Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Weil die Herren die Musik machen können. Schnell erhoben der Damen Vertrauen. Der Klang des gespielten Klaviers wirkt auf jede erregend wie Sekt. Und ihre geheimsten Gefühle werden Piano doch forte geweckt.
Jetzt sind wir natürlich tief drin. Jo, wie hieß das? Jetzt sind wir tief drin im Klischee, dass Frauen immer Klavierspieler anhimmeln. Das ist natürlich, ja, wie gesagt, ein Klischee.
Ja, also meine Eltern haben mich schon ein bisschen damit gelockt, dass wer Klavier spielen kann, Erfolg bei den Frauen hat. Das haben die schon gesagt. Und da war ich noch sehr jung. Aber ehrlicherweise, meine Klavierkünste waren ja so jämmerlich, dass ich das nie großartig ausprobieren oder anwenden konnte. Wir können festhalten, es hat gut gepasst mit den beiden Chopin und Liszt und als Doppelpack, da waren sie einfach die Attraktion auf jeder Party. Und es ist interessant, dass sie sich überhaupt kennengelernt haben und sich auch noch so gemocht haben, weil sie ja doch sehr unterschiedlich waren. Und das finde ich schon ziemlich erstaunlich.
Ja, naja gut, wie gesagt, sie waren gleich alt, sie waren beide aus der Heimat nach Paris gekommen, der eine aus Ungarn, der andere aus Polen. Expats, genau. Liszt schon sehr, sehr früh, der ist mit 12 schon nach Paris gegangen. Er war damals schon ein Wunderkind und wie das immer so ist, der Vater war ehrgeizig und er wollte, dass der Junge berühmt ist und er wollte, dass der Junge Geld in die Kassen spielt und er wollte ihn am berühmten Conservatoire ausbilden lassen, aber ja, Pech gehabt, die wollten keine Ausländer, da durften nur Franzosen studieren damals und da sind sie aber trotzdem in Paris geblieben und der kleine Liszt hat ab da in den adligen Pariser Salons gespielt und hat sich so einen Namen gemacht. Und so hat er halt auch einfach sehr, sehr früh schon sein Showtalent ausgebildet und geschärft, weil damit war er erfolgreich als Performer. Das hat ihn zu dem gemacht, was er war. Und er hat sehr früh gelernt, wie er wirken kann nach außen. Chopin wiederum ist erst 8 Jahre später als Liszt nach Paris gekommen. Da war er schon 21 und er wusste, dass er nur in Paris als Künstler eine echte Zukunft haben kann. Zu Hause in Polen wäre das nicht gegangen. Da war es politisch wahnsinnig unruhig. Ich sage nur Novemberaufstand gegen die Russen. Und in Polen ging es halt einfach nicht so ab wie in Paris. Und ihr könnt euch vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, was so ein Moloch wie Paris auf der anderen Seite dann mit einem zarten Seelchen wie Chopin macht. Er war vollkommen erschlagen, als er da angekommen ist. Erschlagen von der Flut an Künstlern und natürlich auch von der Flut an Pianisten in Paris. Von der Society, vom schillernden Leben. Das war ja eigentlich gar nicht so sein Ding. Das kann man sehr gut sehen, übrigens alles an Briefen an seine Freunde in Polen. Er hat immer wieder nach Hause geschrieben, unter anderem, ich zitiere, ich weiß nicht, ob es irgendwo mehr Pianisten gibt als hier in Paris. Also das hat ihm Angst gemacht. Aber auf der anderen Seite war er halt saugut. Davon hat die Society schnell Wind gekriegt und deswegen wurde er dann auch sehr bald in die Salons der adligen Kreise eingeladen und da hat er dann aufgespielt, wie damals üblich, vor allem seine eigenen Werke. Das hier zum Beispiel, das war ein Renner.
Immer ein langsamer Renner.
Der rasende Stillstand. Das war ein Ausschnitt aus seinem ersten Klavierkonzert, das Klavierkonzert Nummer 1 in E-Moll, Frédéric Chopin. Und bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in Paris, 1832 war das, das war ein verhängnisvoller Auftritt, denn da saß eben auch zufällig der junge Franz Liszt im Publikum und der war blown away. Dem hat das Hirn rausblosen. Ja, der war wirklich hin und weg. Er war total begeistert davon, wie Chopin gespielt hat. Und dann ist er nach dem Konzert zu ihm hingegangen und hat gesagt, ich fand es richtig geil. Und das war dann der Beginn einer tiefen und langen Freundschaft zwischen den beiden, die aber auch schon auf harte Proben gestellt werden wird. Aber dazu später mehr.
Boah, das ist ein Teaser.
Ja, das ist ein Teaser. Ich sag's immer wieder gerne, ich bin der Meister der Suspense. Was ganz, ganz spannend ist, Chopin kannte Liszt eigentlich schon vorher, also bevor er selber da 1832 aufgetreten ist, also nicht als Mensch, sondern als Musiker. Er hat ihn wohl live gesehen und da war er offensichtlich gar nicht so wahnsinnig begeistert von Liszts Klavierspiel. Es gibt nämlich einen Brief in die Heimat Polen, da schreibt Chopin: Du glaubst nicht, wie neugierig ich auf Herz und Liszt war. All das sind Nullen im Vergleich mit Kalkbrenner. Kalkbrenner, nur zur Erklärung, das war ein deutscher Pianist, der damals auch eine große Nummer war in Paris. Friedrich Kalkbrenner, nicht verwandt, nicht verschwägert mit Fritz Kalkbrenner, dem Techno-DJ. Ah,
oder Paul Kalkbrenner.
Oder Paul, dem Bruder, nein, also Friedrich Kalkbrenner, einfach ein bekannter Pianist damals. Jedenfalls, Gott sei Dank hat Liszt wiederum von dieser Aussage nie was erfahren und von der Meinung von Chopin, dass er ihn überhaupt nicht gut fand. Sonst wäre diese Freundschaft wahrscheinlich irgendwie anders verlaufen oder es wäre nie dazu gekommen. Jedenfalls sieht man dann ab 1832 die beiden Liszt und Chopin sehr oft zu zweit und sie geben in den nächsten Jahren auch gemeinsame Konzerte. Zum Beispiel vierhändig an einem Klavier oder auch an zwei Klavieren. Zum Beispiel mit diesem wundervollen Stück hier. Die Grande Sonate haben wir da gehört für Klavier zu vier Händen. Ein Stück, das Liszt und Chopin gerne gemeinsam intoniert haben, vor begeistertem Publikum geschrieben hat. Dieses Stück übrigens ein Prager Komponist, Ignaz Moscheles. Und es gibt ja Untersuchungen, die belegen allesamt, dass das gemeinsame Musizieren durchaus die Freundschaft fördern kann. Was ja total logisch klingt, finde ich. Also man muss im gleichen Takt spielen. Man sollte idealerweise gleich schnell spielen, man muss aufeinander reagieren, man muss sich zuhören, man muss sich aufeinander einlassen. Man empfindet ja vielleicht auch dieselben Emotionen beim Musikmachen. Und ich glaube persönlich auch noch heute, dass meine Frau meinen Antrag damals angenommen hat, weil wir eines Abends mal gemeinsam vierhändig Klavier gespielt haben, aus einer, ich würde sagen, Rotweinlaune heraus. Oh. Also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich an diesen schönen Abend und an diesen schönen Moment noch heute, wo wir da vierhändig ganz spontan an meinem kleinen E-Piano in der Münchner Wohnung saßen. Und da, ich weiß es noch, wie heute Diabelli gespielt haben. Also nichts Schweres, aber es ist völlig egal, wir haben gemeinsam gespielt. Aber ich kenne das vor allem auch aus dem Bandkontext, wenn man als Band viel zusammen übt, probt, spielt, rumreist, Lieder gemeinsam schreibt, an Musik arbeitet und so, das schweißt echt zusammen. Also das bringt dich zusammen mit deinen Bandkollegen Und deswegen sind die auch einfach innerhalb von Bands oft befreundet, die Menschen. Also bis auf ein paar Ausnahmen natürlich, aber dann wird sich meistens eher leidenschaftlich gehasst. Also es macht auf jeden Fall was mit der Dynamik zwischen den Menschen, das gemeinsame Musik machen.
Ja, ich habe leider nie in einer Band gespielt, so richtig. Darum kann ich da nur deinen Erfahrungen und Ausführungen lauschen und glaub dir das natürlich, Lauri. Ich kann aber durchaus was dazu beitragen, was das für eine Freundschaft war zwischen Liszt und Chopin, wenn wir schon bei Leidenschaft sind und Dynamiken und vielleicht auch Dingen, die dann nicht mehr so ganz gut laufen. Franz Liszt und Frédéric Chopin, die haben gemeinsam musiziert und sie haben sich auch immer wieder persönlich ausgetauscht. Liszt erzählt seinem Spätzle Chopin unter anderem von seinen Liebesgeschichten mit allerlei Frauen. Es ist davon auszugehen, dass der eher prüde Chopin das nicht so cool fand, was Liszt getrieben hat, auch wenn uns jetzt eine direkte Reaktion darauf nicht überliefert ist.
Ja, aber wie ich auch schon gesagt habe, charakterlich, glaube ich, könntest du da durchaus recht haben. Und natürlich, glaube ich, wenn zwei so wahnsinnig gute Musiker befreundet sind, die ja auch von der Musik leben und die in derselben Stadt sind und quasi im selben Gewässer fischen, dann kann sowas ja auch durchaus zu Konkurrenz führen.
Ja, klar, nur das Problem, das stellt sich gar nicht so sehr, weil Chopin sehr selten aufgetreten ist und weil er so leise gespielt hat, wie du schon vorhin erzählt hast, da hat er lieber in den Salons gespielt. Liszt dagegen, die Rampensau, beherrscht die großen Konzertbühnen und er hat im Gegensatz zu Liszt sehr unter Lampenfieber gelitten. Ich habe ein Zitat, Chopin hat mal zu Liszt gesagt: Ich eigne mich keineswegs dafür, Konzerte zu geben. Ich, den das Publikum einschüchtert, ich glaube zu ersticken an seinem Atem. Ich fühle mich von diesen neugierigen Blicken gelähmt, stumm vor diesen fremden Gesichtern. Aber Sie, also Liszt, Sie sind dafür bestimmt, denn wenn Sie das Publikum nicht gewinnen, haben Sie die Fähigkeit, es zu überwältigen. Also auf Deutsch, du spielst es einfach in Grund und Boden.
So laut, dass keiner weghören kann.
Ja, so in der Art, er performt halt einfach krass und dann hören die Leute vielleicht gar nicht mehr so sehr auf die Musik, sondern schauen sich einfach nur diese Performance an. Wenn ihr jetzt zum Thema Lampenfieber mehr wissen wollt, dann ist es gar kein Problem. Wir haben nämlich dazu schon mal eine Episode gemacht. Da geht es natürlich auch um Frédéric Chopin, aber ihr erfahrt auch, wie andere mit ihrer Auftrittsangst umgegangen sind. Zum Beispiel Kaiser Nero. Der hat sich einfach 5000 Leute zum Klatschen geholt. Oder auch Enrico Caruso, der hat Kette geraucht und das als Sänger. Sehr interessant. Die Folge heißt Lampenfieber von Schweißperlen und ohnmächtigen Ziegen und die gibt's natürlich in der ARD Audiothek oder da, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und wenn ihr uns eben woanders hört als in der ARD Audiothek, dann ist es okay, aber dann lasst uns gern da eine Bewertung da. 5 Sterne sind da immer sehr gut und das freut uns wirklich sehr. Zurück zu Chopin. Chopin hat seinen Lebensunterhalt vor allem mit Unterrichten bestritten. Er war sehr beliebt als Lehrer und zwar in Aristokratenkreisen. Da war es so eine Art Statussymbol, wenn man sich den Chopin geleistet hat, vor allem für junge Frauen. Also bei dem Unterricht zu haben, das war schon ziemlich cool. Außerdem hat Chopin viel komponiert. Er war einer der produktivsten Komponisten seiner Zeit in Paris. Das Auftreten, das hat Chopin eher dem Liszt überlassen. Und der hat dafür ja auch viele Werke von Chopin wiederum bei seinen Konzerten und auf seinen Reisen gespielt und die dadurch bekannter gemacht. Also das hat sich gegenseitig so ein bisschen befruchtet. So ganz wenig hat Chopin von Liszts Klavierspiel dann wohl doch nicht gehalten, auch wenn er ihn mal als pianistische Null bezeichnet hat. Chopin hat zum Beispiel Liszt seine Etüden Opus 10 gewidmet. In einem Brief an einen Freund äußert sich Chopin zu Liszts Klavierspiel, ich zitiere: Ich schreibe Ihnen, ohne zu wissen, was meine Feder hinkritzelt, weil Liszt in diesem Augenblick meine Etüden spielt und mich hinreißt, weg von meinen redlichen Gedanken. Ich möchte ihm die Art stehlen, in der er meine eigenen Etüden ausführt. Chopin ist quasi neidisch darauf, wie Liszt seine Stücke spielt. Das finde ich auch sehr interessant. Irgendwie haben die beiden sich gegenseitig dann doch geholfen. Also sie haben profitiert von der Freundschaft, auch musikalisch. Klar, ich meine, das kann eine gute Freundschaft ja auch ausmachen, dass man sich gegenseitig anspornt und wertschätzt.
Ja, absolut. Das ist natürlich hilfreich und kann befruchtend wirken. Und an dieser Stelle würde ich gerne kurz einhaken und das mit dieser Wertschätzung, von der du gerade gesprochen hast, nochmal aufgreifen, Uli. Wir sind nämlich nominiert für den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis. Ihr könnt, wertes Publikum, ihr seid ja angesprochen, in diesem Fall noch abstimmen. Und zwar bis zum 20. Mai. Also wenn ihr uns wertschätzen wollt, dann tut das gerne mit eurer Stimme in diesem Fall und votet für uns. Wir treten an in der Kategorie Beste Information. Das Ganze findet ihr auf deutscher-podcastpreis.de. Stimmt gerne für uns ab.
Ich hab's schon
getan.
Uli, jetzt,
genau. Du hast schon getan. Ich habe es auch schon getan. Ich musste halt schauen, ob es auch wirklich funktioniert.
Ja, ich mache mal weiter mit Chopin und Liszt und vor allem mit dieser Freundschaft, wie die sich entwickelt hat. Die ersten 3 Jahre, da entwickelt sich die Freundschaft von Freddy Chopin und Liszt Liszt sehr harmonisch. Aber dann gibt es Stress. Es gibt Ärger. Chopin war 1835 für ein paar Wochen unterwegs auf Reisen. Und Liszt bat ihn in der Zeit darum, dass er seine Butze in Paris nutzen darf. Wofür auch immer. Und da merkt man schon, oh oh, jetzt geht was schief. Chopin sagt, ja passt, nimm die Wohnung, ist mir wurscht, wohn da gern. Und das war vielleicht ein bisschen naiv von Chopin. Denn jetzt
was hat er erwartet?
Was hat er erwartet?
Wenn du Liszt ja deine Wohnung leist.
Liszt, nimm dir ein Airbnb, du streckst sie, aber er hat ihm die eigene Wohnung überlassen.
Oder er hätte sagen können, meine Wohnung ist aber kein Bordell, werter Freund.
Si, si, no bordello. Ja, hätte er machen können, aber er hat vielleicht nicht dem Liszt so viel zugetraut, dass der so schamlos ist und die Situation einfach mal ausnutzt und die Wohnung von Chopin als heimliches Liebesnest für eine Affäre nutzt. Und zwar mit der Frau von Chopins Klavierbauer. Die Frau heißt Marie Pleyel. Ist das richtig? Pleyel?
Ich dachte immer, der ist Pleyel, aber ist egal.
Pleyel. Die Pleyel-Mare. Und sie ist, wie gesagt, die Frau von Chopins Klavierbauer. Chopin fand dann wohl verschiedene Spuren nach seiner Rückkehr in der Wohnung. Und er war so entsetzt, dass er sich von Liszt distanzierte. Er war schließlich auch mit dem Betrogenen, mit Camille Pleyel, befreundet. Der hat ja seine Klaviere gebaut. Und er war, wie anfangs schon erwähnt, halt eher moralisch prüde unterwegs. Aber davon mal abgesehen, da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf, dass ein Freund von mir meine Wohnung nimmt und dann hinterher nicht aufräumt. Also das geht nicht. Kurz darauf ist Liszt dann in die Schweiz aufgebrochen. Ja.
Aber würdest du ihm dafür die Freundschaft kündigen, nur weil er irgendwie eine Champagnerflasche rumliegen lässt?
Nein.
Und vor allem diese Spuren. Ja. Was sind denn das für Spuren, die er dann gefunden hat? Also der muss ja, ich dachte erst, okay, die hat irgendwie, weiß ich, ein BH vergessen oder so. Aber ich glaube, er muss ja irgendwas gefunden haben, was ihn darauf hingewiesen hat, dass das die Frau von seinem Freund war. Also wahrscheinlich irgendein Brief oder so.
Wenn ihr das genauer wisst, dann schreibt uns gerne eine Mail an klugscheißer@br.de, Klugscheißer mit Doppel-S. Wenn ihr die genauen Spuren kennt, dann schreibt es da rein. Bitte keine Briefe mit Spuren drin, das bringt uns in dem Fall nicht weiter, sondern einfach eine Mail schreiben. Das wäre schön. Auf jeden Fall ist Liszt danach dann in die Schweiz aufgebrochen mit seiner offiziellen Lebensgefährtin Marie Dagou, die wiederum von Liszt schwanger war. Vielleicht hatte Liszt doch ein schlechtes Gewissen gegenüber Chopin wegen der Wohnungssache. Jedenfalls erkundigt sich Liszt bei dem gemeinsamen Freund Ferdinand Hiller nach Chopin. Ich zitiere. Was macht Chopin? Erzähl mir von ihm. Denn ich schmeichle mir nicht, jemals auch nur 2 Zeilen von seiner Hand zu bekommen. Umarme ihn für mich. Sag ihm auch, um ihn zu erfreuen, dass ich gestern seine Etüde in Es-Dur, die vorletzte, gespielt habe. Chopin schmollt. Aber als Liszt ein paar Monate später wieder nach Paris zurückkommt, ist die Sache offensichtlich vergessen. Es kommt zur Aussöhnung. Wie man einem Brief von Liszt an Marie Dagou entnehmen darf, da steht nämlich drin, Chopin, den ich heute Morgen gesehen habe, liebt mich zart und ausschließlich. Die Art, wie er heute mit mir sprach, hat mich maßlos erfreut. Wie dem auch sei, letztlich findet auch Chopin durch Liszt seine große Liebe. Und da haben wir es wieder. Die beiden haben sich ja dann doch irgendwie gegenseitig geholfen. Liszt wohnt mit Marie Dagou und der kleinen Tochter Blondine wieder in Paris. Ende 1836 ist es. Und da macht Liszt Chopin mit der Schriftstellerin Georges Sand bekannt. Georges, ja, es ist ein Männername. Und diese Georges Sand, die war für ihre Zeit ziemlich emanzipiert. Sie hat Klamotten getragen, die damals nur Männer getragen haben. Sie hat Zigarre geraucht und dadurch eine ziemlich raue Stimme gehabt. Und ihr richtiger Name ist furchtbar lang, deswegen lasse ich den hier auch weg.
So ein französischer Adelsname, so ein Ungetüm.
Ja, ziemlich, ganz genau. Und sie ist damals auch noch verheiratet mit einem anderen Adeligen, mit einem Baron. Vor lauter Französisch. Spreche jetzt vom Baron. Aber den hat sie verlassen. Zahllose, ständige wechselnde Liebhaber gibt's bei ihr. Sie schreibt Romane mit erotischen Fantasien und Liszt schwärmt für sie. Eventuell war da auch mal was, auch wenn Georges Sand das bestreitet. Chopin jedenfalls findet sie schrecklich. Sie aber findet den zarten, blassen Chopin sehr anziehend und bringt Liszt letztlich dazu, dass sie Chopin näher kennenlernt. Und irgendwann funkt's dann halt doch, wobei man immer so den Eindruck gewinnt, Georges Sand habe ihn auch ziemlich bemuttert und sogar beschützt. Franz Liszt sozusagen als Kuppler für Frédéric Chopin.
Oder als Wingman von Georges Sand.
Kann man auch sagen, stimmt. Auf jeden Fall hat er seine Finger im Spiel gehabt.
Aber ich finde es halt auch witzig, dass diese beiden sehr unterschiedlichen Menschen, also Chopin und Sand, dass er dann doch was für sie übrig hat, weil sie wahrscheinlich schon einfach genau das Gegenteil von ihm war. Und ich glaube, insgeheim schon auch so ein paar Fantasien oder Sehnsüchte von ihm erfüllt hat, die er heimlich hatte und die er sich selber nicht zugestanden hat. Aber das ist nur meine bescheidene, tiefenpsychologische Analyse. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe es mir einfach so zusammengereimt.
Hier ist auf jeden Fall nochmal Musik von Franz Liszt, Der Liebestraum. Der Liebestraum für Klavier in Astur von Franz Liszt.
Ich hatte übrigens mal einen Mathelehrer, mit dem ich mich sehr gut verstand, mit dem habe ich auch viel Musik gemacht. Der hat selber sehr, sehr gut Klavier gespielt und der hat diesen Liebestraum richtig, richtig perfekt geübt, weil seine geheime Fantasie war, dass mal irgendwann in der Kneipe, wo ein Klavier rumsteht, dann einfach mal zu spielen und alle schauen ihn an und finden das richtig cool, weil es halt schon so ein bisschen so ein Angeberstück ist. Ich nenne keine Namen.
Ausgerechnet ein Mathelehrer.
Ja, es war ein Mathelehrer. Das ist ganz lustig. Ja, der war wirklich ein richtig guter Musiker. So, aber wir kommen wieder zurück zur komplizierten Freundschaft unserer beiden Paare. Jetzt wird es nämlich wirklich kompliziert. Sibylle Weichenberg hätte ihre wahre Freude daran, weil jetzt sind wir nämlich nicht mehr nur zu zweit.
Wer ist das?
Sibylle Weichenberg, das ist so eine, so eine Society-Promi-Journalistin.
Ah ja, okay. Kannte ich nicht bisher.
Die hat, glaube ich, früher immer in irgendeinem Frühstücksfernsehen immer so den Adelsgossip und so breitgetreten. Egal. Die hätte jedenfalls ihre wahre Freude an dieser Story gehabt, weil wir sind ja jetzt nicht mehr nur zu zweit, also Chopin und Liszt, sondern die beiden Frauen sind ins Spiel gekommen und plötzlich haben wir es mit zwei Pärchen zu tun, die aber trotzdem irgendwie viel miteinander zu tun haben. Also Franz Liszt und seine Marie Dagout und Chopin und Georges Sand. Und ihr könnt euch vorstellen, dieses ganze Beziehungsgeflecht, weil ja auch davor schon irgendwas untereinander mal bei dem einen oder anderen gelaufen ist, kriegt jetzt eine ganz eigene Dynamik. Und ich finde ja allein schon die Parallelen ziemlich witzig. Muss ich mir vorstellen, Uli, das sind beides adlige Frauen, die beide getrennt leben von ihren Männern, in wilder Ehe, wie man das damals genannt hat, zusammen mit zwei sehr bekannten Virtuosen. Und beide sind auch übrigens lustigerweise 6 Jahre älter als ihre jeweiligen Männer. Beide haben jeweils schon 2 Kinder aus anderen Ehen und anderen Beziehungen. Und beide widmen sich der Schriftstellerei. Und zwar sehr ernsthaft. Also nicht irgendwie so Schmuckdesignerinnenmäßig, sondern ernsthaft. Sind sehr talentierte, schlaue, starke Persönlichkeiten, Autorinnen. Aber wir haben es ja hier zu tun mit 2 Alpha-Females. Und in dieser
Schöner
Kombination.
Begriff. Ist das auch ein Fachbegriff?
Nee, den habe ich jetzt einfach so erfunden, weil ich finde, es trifft sehr zu. Also im Kontrast sozusagen zu den abgeschmackten Alpha-Males. 2 Alpha-Females in dieser Kombination geht das natürlich nicht lang gut. Und eigentlich ist es ja, wie du auch schon richtig rausgestellt hast, vorhin von Anfang an relativ kompliziert. Und jetzt aber kriegen sich die beiden Damen auch noch richtig in die Haare. Folgende Bridgerton-mäßige geile Soap-Opera-Ausgangssituation. Franz Liszt war früher mal scharf auf Georges Sand. Das hast du ja schon erzählt. Mhm, genau. Mhm. Und Marie Dagout hat sich am Anfang ihrer Beziehung mit Franz Liszt mal sehr für unseren zarten Frederik interessiert. Also haben wir hier schon eine kleine Überkreuzung in der Vergangenheit. Chopin hat das aber entweder nicht gecheckt oder er hatte einfach null Interesse an ihr, obwohl er es hätte merken können, weil Marie Dagout hat ihn öfter mal auf ihr Schloss namens Croissy eingeladen. Das war ein kleines Lustschlösschen. Ich sage bewusst nicht Luftschlösschen, sondern Lustschlösschen, denn es war eins.
Es klingt wie Schokokrossi.
Croissy, genau, so hieß dieses kleine Lustschloss. Und das hat sie sich wirklich gekauft damals, um unabhängig von ihrem Mann tun und lassen zu können, was sie wollte. Unter anderem eben junge Männer einladen. Aber Chopin hat immer gesagt, nö, mein Hamster ist krank. Ich habe mir den Zeh verstaucht. Keine Ahnung, was auch immer. Jedenfalls.
Oder den linken kleinen Finger beim Klavier geprellt. Irgendwie sowas.
Genau, deswegen kann ich jetzt leider nicht Klavier spielen. Ach komm doch trotzdem, dann trinken wir was. Nee, geht nicht. Jedenfalls, Franz Liszt hat übrigens auch davon gewusst. Also ja, da war von Anfang an einfach, das war eine interessante Gemengelage mit ein bisschen Zündstoff. Da war ein bisschen Eifersucht mit im Spiel. Wobei ja Liszt ja auch andauernd irgendwas mit anderen Frauen hatte, aber man darf davon ausgehen, dass Marie Dagout sich ein bisschen verletzt gefühlt hat. Von Chopins Absagen eben aus der Vergangenheit, er wollte eben nicht in ihr Lustschloss und sie war deswegen auch nicht allzu gut auf Georges Sand zu sprechen, weil dies ja wiederum geschafft hat, den guten Chopin rumzukriegen. Und Marie Dagout und Georges Sand waren früher mal befreundet. Also die eine ist auch durch die andere zur Schriftstellerei gekommen und so. Aber jetzt hat Georges Sand eben diesen Chopin bekommen. Und ihr Franz hat auch mal mit der Rivalin geliebäugelt. Und das fand Marie Dagout alles in allem einfach sehr kompliziert und schwierig und emotional belastend. Und deswegen war das natürlich, sagen wir mal, es hat Zündstoff geboten. Kannst du soweit folgen überhaupt? Ich weiß, es ist relativ kompliziert.
Ja, ich habe ja selber schon ein bisschen was von diesem Beziehungsgeflecht erzählt, aber es ist wirklich nicht leicht, da dran zu bleiben. Man bräuchte fast so ein Schaubild mit so einem Zeitstrahl. Wer hat wen wann kennengelernt, wer fand wen geil, ja, genau, und so weiter. Wer hat wen nicht gemocht am Anfang oder abblitzen lassen.
So habe ich immer Game of Thrones geschaut. Ich habe dann einfach immer so einen Stammbaum offen gehabt, um zu kapieren, worum es geht. Müsst ihr, ich kann leider nichts tun, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe getan, was ich konnte. Mehr kann ich auch nicht machen. Und ansonsten müsst ihr halt nochmal zurückspulen und es ganz langsam nochmal anhören. Es ist ja eigentlich auch so ein bisschen egal. Also am Ende ist wichtig, wir haben es hier mit einer komplizierten Vierecksbeziehung zu tun, voller Eifersucht und Rivalität auf mehreren Ebenen. Und das wiederum hat dann zur Folge, dass Chopin und Liszt sich langsam aber sicher voneinander entfremden, sich distanzieren zugunsten ihrer Frauen. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so privat zurückdenke, habe ich das eigentlich, glaube ich, noch nie gehabt. So eine Überkreuzung mit einem Kumpel. Also klar, man fand mal irgendwie so dieselbe Frau gut oder so, aber ernsthafte Verwerfungen, daran kann ich mich nicht erinnern. Deswegen kann ich da gar nicht so mitreden. Du?
Nee, also wenn, dann wäre es absolut tabu, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt die Freundin von einem Kumpel gut fände, dann ist es halt so, dann werde ich mich nie da irgendwie reinsteigern, sondern das geht einfach nicht. Das ist die Grenze für mich.
Ja gut. Also die haben ja auch nichts über Kreuz angefangen, aber es hat halt von vornherein einfach alles so ein bisschen belastet. Genau, sie haben sich reingesteigert, das ist vielleicht ein guter Ausdruck. Also jedenfalls ging bei Liszt und Chopin diese Vierecksbeziehung nicht wirklich gut aus. Die Situation hat sich nämlich nicht wirklich wieder entspannt, sondern sich eher noch verschärft, weil, und da kommen wir wieder zu den beiden Frauen, Marie Dagout und Georges Sand haben nämlich angefangen, sich darüber zu streiten, welche von beiden den besseren Pianisten abbekommen hat.
Meiner kann besser Klavier spielen als deiner.
Ja, also es ist ein bisschen albern. Das finde ich auch total seltsam, weil das ja eigentlich zwei total interessante und spannende, talentierte Frauen waren, die sowas gar nicht nötig gehabt hätten. Ja. Aber aus irgendeinem Grund hat die Situation sich einfach so entwickelt. Und natürlich hatte Liszt jetzt in diesem Streit so ein bisschen vermeintlich die besseren Karten, weil der hat ja dauernd umjubelte Konzerte gegeben. Er ist ja das Tastenlöwe und Chopin nur das Tastenreh, wie wir vorhin festgestellt haben. Und das wollte George Sand irgendwie so nicht stehen lassen und hat ihren Chopin dazu gedrängt, sich jetzt auch mal wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren und ein Konzert oder mehrere Konzerte zu geben, nach 6 Jahren Pause wohlgemerkt, wo er einfach nicht spielen wollte, nicht spielen konnte, weil ihn das zu sehr gestresst hat. Chopin hat am Ende aber nachgegeben und das bei diesem wahnsinnigen Lampenfieber und ein Konzert gespielt. George Sand berichtet davon einer Freundin, dass ihr kleiner Chip Chip, so hat sie Chopin wirklich genannt, Chip Chip, ein großes Konzert geben wird. Zitat, schreibt sie ihr, er will keine Plakate, er will nicht, dass man darüber spricht, er fürchtet sich vor so vielen, dass ich ihm vorschlage, ohne Kerzen und ohne Zuhörer auf einem stummen Klavier zu spielen. Ja, sie hat sich auch ein bisschen über ihn lustig gemacht, einfach über ihr kleines Tastenreh, Chip Chip. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer, wenn so ein berühmter Pianist, der so selten zu hören ist, wie Frédéric Chopin und der weltbekannte Werke geschrieben hat. Wenn der dann plötzlich sagt, ich stehe wieder auf der Bühne nach 6 Jahren, was passiert dann? Was glaubst du?
Ja, dann reißen sich alle drum, dass sie da hingehen können und dann ist es natürlich ein Mega-Event, ist ja klar.
Ja, klar. Und die Medien kriegen davon Wind und die Presse ist natürlich zur Stelle. Und wer drängt darauf, in einer großen Zeitung eine wichtige Kritik über diesen Abend, über diesen Konzertabend mit Chopin schreiben zu dürfen. Jetzt wird es wirklich vogelwild. Ausgerechnet Franz Liszt. Der hat das quasi an sich gerissen. Eigentlich war ein ganz anderer bekannter Kritiker vorgesehen, aber der tritt jetzt zugunsten eben von Franz Liszt von diesem Job zurück und will den Chopin auch noch beruhigen, so nach dem Motto, er wird ihm, das hat er wörtlich gesagt, ein schönes Königreich errichten. Aber Chopin hat sich schon denken können, wo das hinführt und sagt dann irgendwie verbittert zurück, ja, aber in seinem Kaiserreich. Katja Buniatischvili haben wir da gerade gehört, wie sie Chopin intoniert. Und zwar das Lago aus seinen 24 Prélude für Klavier, die Nummer 4 in E-Moll. Und weil ich gerade ihren Namen lese, Katja Buniatischvili, ich habe gestern Karten erstanden für ein Konzert von Katja Buniatischvili in München. Nächsten Januar.
Okay.
Also noch ein Dreivierteljahr hin, aber man muss früh dran sein. So, aber wir
Schreibst
sind ja bei der
Kritik,
die Franz Liszt. Mit Sicherheit nicht. Da gehe ich hin, um einfach mal zuzuhören. Aber Franz Liszt, der wollte nicht einfach nur zuhören. Der wollte unbedingt sich wichtig machen und die Kritik über Chopins ersten Konzertabend nach 6 Jahren schreiben. Am 2. Mai 1841 erscheint diese Kritik in der Revue et Gazette Musicale, einer wichtigen Musikzeitschrift. Und was glaubt ihr, wie es ausgeht?
Ja.
Oder was glaubst du, wie es ausgeht?
Ja, also es kann natürlich in beide Richtungen gehen. Also es kann eine völlige Zerstörung werden oder es kann auch einfach eine Lobhudelei werden.
Ja. Aber jetzt wissen wir ja, wie heiß und innig Franz Liszt Chopin wirklich geliebt hat und wie sehr er immer wieder um seine Gunst gebuhlt hat. Und natürlich hebt Franz Liszt Chopin absolut in den Himmel. Also er schreibt über die Prélude, schreibt er, das sind die Werke eines Genies. Und über die Klavierkünste von Chopin schreibt er, der, auf den man wartete, war nicht nur ein geschickter Virtuose, ein in der Kunst der Noten erfahrener Pianist. Er war nicht nur ein Künstler von hohem Ansehen, er war das alles und mehr noch als das alles. Es war Chopin.
Wow.
Wow. Ein Satz wie in Stein gemeißelt. Also eigentlich ziemlich mega, da kann man überhaupt nicht meckern. Und jetzt sollte ja eigentlich alles gut sein wieder zwischen den beiden, aber nein, unser Tastenreh, das zarte Seelchen Chopin, schafft es sogar darüber noch empört und enttäuscht zu sein. Das muss er auch erstmal hinkriegen. Und er fühlt sich sogar gedemütigt, weil Franz Liszt halt am Ende doch ein Konkurrent ist. Und weil er wahrscheinlich auch einfach neidisch ist, weil Franz Liszt das Auftreten so leicht fällt und er sich da 6 Jahre lang hinquält auf einen Konzertabend. Liszt hatte halt keine Auftrittsangst, er schon. Und der Kontakt zwischen den beiden reißt jetzt endgültig ab. Also das führt die beiden nicht zusammen, sondern es entzweit sie noch mehr. Franz Liszt gibt natürlich wieder nicht auf. Er bemüht sich auch dann irgendwie über eine Schülerin noch Kontakt aufzunehmen zu Chopin, aber der zieht sich immer weiter zurück und sucht Rat bei seinem Vater. Der schreibt ihm dann, dass er das bedauert, dass die Freundschaft nicht mehr so innig ist, und er rät seinem Sohn dann, nicht mit Liszt zu brechen, sondern sich eher taktisch zu verhalten, weil das natürlich auch einfach wirtschaftlich und künstlerisch für ihn eigentlich immer von Vorteil war, eher diese Freundschaft. Und deswegen kommt es im Herbst 1842 nochmal zu einem gemeinsamen Abendessen dieser beiden. Aber irgendwie, ja, irgendwie fühlen sie es nicht mehr. Das Vertrauen ist weg, man hat sich nicht mehr viel zu sagen. Ein halbes Jahr später schreibt Liszt Chopin dann nochmal einen Brief. Also man kann ihm wirklich nicht vorwerfen, sich nicht bemüht zu haben um die Gunst seines Freundes oder seines ehemaligen Freundes. Aber da wird dann wirklich klar, dass es over ist. Da schreibt er ihn nämlich an als lieber ehemaliger Freund. Und er sagt dann, ja, aber eher traurig, also gar nicht so, ja, okay, hä, leck mich, sondern ich bin irgendwie traurig, lieber ehemaliger Freund. Ich möchte, und jetzt kommt nämlich eigentlich der wichtige Part, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, dir wiederum zu sagen, selbst auf die Gefahr hin, dass ich dir langweilig erscheine, dass meine Zuneigung und Bewunderung immer dieselbe für dich bleiben werden und dass du bei jeder Gelegenheit über mich verfügen kannst wie über einen Freund. Was macht Chopin? Nicht mal drauf antworten.
Puh.
Also er lässt ihn halt sauber abblitzen. Ja. Irgendwie ist er nicht damit klargekommen, dass Liszt es irgendwie sich leichter gemacht hat und leichter hatte im Leben als er selber. Jetzt sind zu dieser Zeit Liszt und Chopin beide Anfang, Mitte 30. Und Chopin hat nicht mehr lang zu leben, nur noch 6 Jahre, weil er, der ja sowieso ewig kränkelnd war, dann an den Folgen seiner Tuberkulose stirbt, 1849 mit nur 39 Jahren. Aber Liszt lässt auch da immer noch nicht locker. Also selbst nach dem Tod seines guten Freundes kann er nicht loslassen und fängt an, ein Buch über ihn zu schreiben, als Erinnerung an den großen Musiker Frédéric Chopin, für den er immer Bewunderung und Freundschaft empfunden hat und dem gegenüber er sich vielleicht nicht immer gerade geschickt verhalten hat. Ich zitiere ganz kurz aus dem Buch, weil es einfach so schön ist und man einfach merkt, wie gern er ihn hatte. Wenn auch diese Blätter nicht ausreichen, von Chopin so zu reden, wie es unseren Wünschen entsprechen würde, so hoffen wir doch, dass der Zauber, den sein Name mit vollem Recht ausübt, all das hinzufügen wird, was unseren Worten fehlt. Chopin erlosch, indem er sich allmählich in seiner eigenen Glut verzehrte. Und so weiter und so fort. Also wortreich huldigt er seinem guten alten Freund. Und wie wir sehen können, ist Liszt ernsthaft traurig, dass die Freundschaft nicht mehr zu retten war, dass sein ehemaliger Freund tot ist, und deswegen widmet er Frédéric Chopin nicht nur dieses Buch, das man übrigens echt mal lesen sollte, weil es wirklich ganz, ganz viel auch nochmal aussagt über die Zeit damals und über das Verhältnis von den beiden, sondern er widmet ihm auch ein bekanntes Stück, nämlich Funerai, und darin zitiert er auch ein Stück von Chopin, nämlich die Polonaise in Astur. Die hat Chopin 36 komponiert, zu einer Zeit, als die beiden noch befreundet waren. Das ist für ihn einfach eine schöne Erinnerung an gute alte Zeiten. Und so klingt das dann, wenn Liszt seinem dann schon toten Freund Chopin huldigt. Beerdigungslied sozusagen, ein Beerdigungsstück, die Funerei von Franz Liszt zu Ehren von Chopin, den er übrigens um 37 Jahre überlebt, also wird praktisch doppelt so alt wie Frédéric Chopin, und er nutzt diese Zeit, um dann auch in Zukunft die Stücke von Chopin in Konzerten zu spielen, und deswegen hat Franz Liszt auch wirklich ganz entscheidend dazu beigetragen, dass Chopin heute die Stellung in der Musikgeschichte hat, die er hat, und dass er so wichtig ist, wie er ist, und dass er auch so wahrgenommen wird, immer noch, wie er das heute wird, also als einer der größten aller Zeiten. Also Franz Liszt hat da durchaus einen großen Teil dazu beigetragen.
Ich würde zum Schluss noch ein bisschen was Zusammenfassendes sagen, weil es ist ja immer schwierig, was bleibt da hängen und so weiter. 11 Jahre hat die Freundschaft zwischen den beiden, zwischen Frédéric Chopin und Franz Liszt gehalten, mit all ihren Höhen und Tiefen. Zum Vergleich, die Beziehung zwischen Chopin und Georges Sand hält 9 Jahre. Und die von Marie Dagout und Franz Liszt 11 Jahre mit 3 gemeinsamen Kindern. Richtige Konkurrenten waren Chopin und Liszt nicht. Dafür waren sie einfach zu unterschiedlich. Und dafür haben sie einfach unterschiedliche Felder beackert. Also der eine der große Live-Performer, der andere, der sich lieber verkriecht und so weiter. Ein bisschen hat man so das Gefühl, dass Liszt den aktiveren Part in dieser Freundschaft gespielt hat, was leider auch mit dem Ende der Beziehung zusammenhängt. Chopin war ein bisschen reservierter, auch was seine Wertschätzung gegenüber Liszt anging. Also er hat ihn ja mal als Pianist
ja, schon null bezeichnet.
Ja, er fand ihn richtig scheiße. Ja, ich finde die scheiße. So scheiße.
Also ja, nur teilweise, dann fand er ihn ja auch wieder gut.
Also klar,
auch
sie waren nicht umsonst so lang befreundet. Ja, und auch von Liszts Kompositionen hat Chopin nicht so viel gehalten. Da gibt es auch ein Zitat, wo Chopin über Liszt herzieht in einem Brief an einen anderen Freund. Da schreibt er, Liszt wird vielleicht eines Tages Abgeordneter oder König von Abessinien oder Kongo sein. Was die Motive seiner Kompositionen angeht, so werden sie zusammen mit den Zeitschriften in Gesellschaft dieser Bände über deutsche Poesie in der Schublade schlafen.
Ja, ich weiß nicht, am Ende des Tages ist mir zwar die Musik von Chopin deutlich näher, aber sympathischer ist mir nach all dem eigentlich Franz Liszt. Weil der hat sich wirklich drum bemüht. Das war zwar ein Halodri und er hat sich auch oft nicht geschickt verhalten, aber Chopin war eigentlich der Unehrlichere von beiden und am Ende des Tages hat er den auch ganz schön zappeln lassen.
Ja, das trifft's gut.
Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Womit wir auch zum Schluss kommen.
So ist es, das war's für dich.
Denn mir bleibt mal wieder das Schlusswort vorbehalten.
Ja, war sehr schön. Herzlicher Dank an unsere Autorinnen dieser Folge, Susanna Felix und Larissa Botor. Produziert hat die Folge Loris Balke, Chefin vom Dienst ist Christine Amme und die Produktleitung hat Anne-Kathrin Henschel. So, und jetzt müssen wir euch was mitteilen. Nein, wir machen nicht Schluss, aber wir legen eine kleine Verschnaufpause ein. Das heißt, es wird jetzt ein paar Wochen keine neue Folge geben, aber Ende Mai, da geht's weiter mit Klassik für Klugscheißer. Wir sammeln Ideen, ich fahre auch mal in Urlaub, wir alle machen uns ein bisschen locker und dann geht's Ende Mai weiter mit der nächsten Folge und in der geht's um Klamotten, also im Sinne von Kleider machen Leute und so weiter. Es geht um die Rolle von Kleidung in der klassischen Musik und das ist ein weites Feld.
Ich freue mich auf das Ende unserer Pause und wenn wir uns Ende Mai wiederhören, ihr könnt ja zum Beispiel die kurze Pause nutzen, um für uns abzustimmen beim Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises unter deutscher-podcastpreis.de. Nominiert sind wir da in der Kategorie Beste Information.
Bis dahin, macht es gut. Ich bin Uli Knapp. Servus.
Und jetzt auch ciao von mir. Ich bin Lauri Reichert.
Klassik für Klugscheißer. Und? Podcast-Sucht noch nicht gestillt?
Noch mehr spannende, informative und bewegende Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.
Diesen Podcast übrigens auch.
Hallo, hier sind Christine und Corinna vom Podcast Freundschaft Plus.
Das ist der Podcast, der sich mit Liebe, Sex und Beziehungen aller Art beschäftigt.
Wir sprechen jeden Mittwoch neu über ein Thema, das euch bewegt.
Und das auf unsere ganz eigene Art und Weise, nämlich zart, hart und ehrlich.
Wir haben eine Basis. Diese Basis heißt 18 Jahre Freundschaft mittlerweile.
19, Corinna.
Oh.
Bayern 3, Freundschaft Plus. Immer mittwochs.
Natürlich auch in der ARD Audiothek.